Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und zu Gast ist heute bei mir Steven Geiers, stellvertretender Büroleiter des RND in Berlin. Hallo Steven.
Hallo Dirk und hallo an die Hörer.
Steven, wir wollen heute über ein besonderes Projekt sprechen, mit dem du die vergangenen Monate verbracht hast, kann man sagen. Auf jeden Fall hast du da viel Zeit investiert. Du hast versucht, zwei bislang sich unbekannte Frauen zusammenzubringen, die seit vielen, vielen Jahrzehnten höchst unterschiedliche Leben leben und doch eine große, einschneidende Gemeinsamkeit haben. Welche war das oder ist das?
Genau, das war unser Projekt eigentlich zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar. Und es hat sich dann aber wirklich so ausgewachsen, dass wir es jetzt zum 8. Mai, zum Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus und der letzten Konzentrationslager bringen. Nämlich, wir haben zwei Auschwitz-Überlebende zusammengebracht, zwei Damen. Die eine ist 88 Jahre alt und lebt heute in Frankfurt am Main. Und die andere ist sozusagen, während wir in dem Projekt steckten, 94 Jahre alt geworden und lebt in Jerusalem. Und die beiden haben gemeinsam über ihre Erfahrungen vor und während der Zeit im Konzentrationslager und eben auch danach gesprochen.
Mhm. Herausgekommen ist ein Gespräch, was wir auch am Samstag in vielen Tageszeitungen lesen können und auch auf rnd.de, unserer Homepage. Das Besondere ist, es ist ein Gespräch zwischen zwei Menschen, was nicht moderiert wird. Also das heißt, du kommst da gar nicht vor, hast den beiden auch keine Vorgaben gemacht. Für Journalisten ist das eine schwierige Sache. Die wollen eigentlich immer Fragen stellen und Fragen beantwortet haben. Aber du hast die beiden einfach reden lassen und zwar viele Stunden. Warum? Was hat dich dazu bewegt, das so zu machen?
Wir waren uns eigentlich sicher bei uns im Rechercheteam hier beim Redaktionsnetzwerk, dass wir auch, obwohl es keine runden Jahrestage jetzt waren, Tag der Befreiung von Auschwitz und auch der 8. Mai, Kriegsende, waren keine runden Jahrestage. Trotzdem haben wir gesagt, wir müssen die Chance nutzen, mit Überlebenden zu sprechen. Und ich habe mich dann eben auf die Suche begeben, nach welchen die noch bereit und noch gesund genug sind, um zu sprechen. Das ist ja auch gar nicht so einfach. Ich habe, glaube ich, viel rumtelefoniert und so. Und mir sind dann zwei aufgefallen, die sich halt in ihren Lebensläufen sehr unterschieden haben. Die eine ist eben nach dem Krieg zurück in die alte Heimat, hat dort Schneiderin gelernt und ist dann nach Deutschland ausgerechnet ausgewandert. Und die andere ist sofort, so schnell es ging, nach Amerika emigriert, hat mehr als 40 Jahre in New York gelebt und dort so mit Mitte, Ende 40 noch Psychologie studiert und ist dann nach Israel gegangen, um mit anderen Holocaust-Überlebenden zu arbeiten, also die zu therapieren. Und das fand ich so spannend, dass ich gesagt, die müsste man eigentlich zusammenbringen, aber ohne, dass ich denen wieder die gleichen Fragen stelle, die sie vielleicht auch schon als Zeitzeugen oft gehört haben, weil ich bei meinem Besuch zu den Gedenkfeierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz war ich dort vor Ort in Auschwitz. Da waren auch viele Zeitzeugen geladen. Und da habe ich gedacht, eigentlich stellen wir Journalisten denen doch immer wieder die gleichen Fragen, weil wir natürlich die Geschichte von Auschwitz vor Augen haben und das dann mehr oder weniger mit denen besprechen wollen. Aber wir geben gar nicht so richtig Raum, eigene Geschichten zu erzählen. Und da habe ich gedacht, wenn man jetzt zwei Überlebende zusammenbringt, ohne als Nachgeborener Vorgaben zu machen, kommen vielleicht ganz andere Geschichten zutage.
Wir wollen einmal reinhören in dieses doch sehr besondere Gespräch, was du auch aufgezeichnet hast, um mal einen Eindruck zu erhalten, wie sich das anfühlt, wenn die beiden miteinander reden.
Nach Auschwitz bin ich angekommen, Ende von Mai 25, um something like that. Wann sind Sie nach? Sie sind nach Auschwitz gekommen?
Eva. Ja. Ich bin 3. November angekommen mit dem Fieber und nach Auschwitz.
Sagen Sie, und Sie sind in Auschwitz, in Birkenau geblieben bis zu dem Ende?
Bis zu Ende. Bis zu Ende bin ich in Birkenau geblieben.
Welchen Lager?
Mein Nummer 26.877. Das ist der vierte Birkenau-Nummer.
Und ich habe zweimal im Tage Seelappel gestanden.
Ja, zweimal im Tage, morgens und abends.
Denn wir kamen nicht, wir waren dort mit meiner Mutter. Und die Mutter war 47 Jahre alt und ich war 17 Jahre alt. Und jeden Tag, dass sie im Leben war, war ein Miracle, how do you say, ein Wunder.
Ein Wunder.
Jeden Tag.
Ja.
Es war so schwer für uns, jeden Tag Angst zu haben, schreckliche Angst. Angst, dass man wird meine Mutter wegnehmen von uns. Das war die schrecklichste Sache.
Mir war das Schlimmste, dass ich, als wir angekommen sind, dann haben wir die Haare abgeschnitten, zu die anderen Haare geworfen, dann kahl geschoren bin ich geworden. Und dann haben wir, erst Abend kam das Essen, kam diese in eine Kessel ohne Löffel und ich hatte so einen Hunger, dass ich erst angegangen bin. Und verbrannt die ganze Mundlippe. Als zweite Mal, das mich erreicht hat, diese Suppe war schon leer.
Ja, wir hören Schilderungen über das Leben im Lager, die Angst vor dem Zählappell, den Hunger, der immer präsent war, sehr bedrückende Schilderungen. Du hast irgendwann bemerkt, die haben das in dieser Ausführlichkeit eigentlich noch nie gemacht, sich ausgetauscht als Zeitzeugen und als Holocaust-Überlebende. Warum eigentlich nicht? Hast du sie das gefragt?
Genau, ich habe sie gefragt. Ich habe dann mitbekommen, dass sie dann sozusagen auch ohne, dass ich dabei war, sich zum Telefonieren verabredet haben und habe dann so gefragt, und worüber haben sie dann so geredet? Ging es nochmal um die Zeit im Lager, weil sie dabei eben bei mir, also als ich dabei war, sehr viel drüber geredet haben. Und auch über die Kindheit und so. Und da sagt sie, ach nee, das machen aber auch Überlebende eigentlich gar nicht so viel, darüber zu reden. Die Giselle sagt, glaube ich, auch in dem dokumentierten Gespräch, wissen Sie, jeder Holocaust-Überlebende hat seine eigene Geschichte, hat seine eigenen Wunden. Warum soll man die jedes Mal da aufreißen? Warum soll man jedes Mal diese schmerzhaften Geschichten und sehr intimen Geschichten ja auch von Entwürdigung und schlimmen Ängsten, die bis heute prägen, so zwischen Tür und Angel mit wem austauschen oder bei einem Kaffee? Das machen wir eigentlich nie. Und da habe ich gedacht, okay, also ich habe sie also eigentlich zusammengebracht, damit sie frei miteinander reden, ohne eine Erwartungshaltung zu erfüllen. Und offenbar, das war quasi das Experiment mit offenem Ausgang, worüber werden die wohl reden, haben sie dann aber doch als Gelegenheit verstanden, miteinander über ihre Traumata und über diese Auschwitz-Erfahrungen zu reden. Was aber, wie sie ja mir dann unabhängig voneinander gesagt haben im Nachgespräch, eigentlich Überlebende gar nicht so machen. Und da hat sich dann wirklich gezeigt, also gerade weil die das gegenseitig kannten, haben die an ganz anderen Stellen nachgehakt, als ich das gemacht hätte, haben ganz andere Details erfragt. Wir haben gerade vom Zählappell gehört. Das war für Giselle also eine der schrecklichsten Erfahrungen, weil ihre Mutter eben schon vergleichsweise alt und geschwächt war und sie eigentlich jedes Mal zweimal am Tag, morgens und abends für mehr als eine Stunde Todesängste ausgestanden hat, dass sie da eben bei diesen Selektionen ausgewählt wird, weil sie zu schwach ist und ermordet wird. Und das kam dann eben durch das Nachfragen, wie war das bei Ihnen beim Zählappell und bei mir und sowas zutage. Da, also solche Details hätte ich jetzt aus meiner Perspektive nicht erfragt.
Und die beiden haben sich sogar auch ausgetauscht über diese Sprachlosigkeit, dass sie zum Teil gar nicht darüber reden wollten, zum Teil aber auch gar nicht gefragt wurden. Wir hören da noch mal einmal rein in einen O-Ton aus diesem Gespräch.
In Amerika, wo wir lebten, 44 Jahre, niemand hat mich gefragt, wo warst du im Krieg? Niemand hat gefragt. Und ich habe nicht gesprochen.
Ja, ich auch nicht.
Sagen Sie mir, wie sind Sie nach Deutschland gekommen?
Ja, weil ich habe meinen Mann kennengelernt und er ist nach Deutschland geschickt worden für die ungarische Handelsvertretung. Ich wollte nicht nach Deutschland.
No, bestimmt nicht. Ich könnte nicht.
Aber da hat mich gebeten, ich soll kommen mit meinem Kind. Wir hatten ein zweijähriges Kind. Das dauert nur 2 Jahre und dann gehen wir zurück. Und dann kam die ungarische Revolution und dann ist hier geblieben die ganze ungarische Vertretung. Also die Leute, die dort gearbeitet haben, alle sind Asyl gebeten und hier geblieben. Wenn ich gehe in die Schule und ich erzähle das, da sage ich, es ist Schicksal. Da sind wir hier geblieben und so gehe ich jetzt und gehe ich in Schulen und erzähle ich alles, weil leider die umgebracht worden sind, stumm gemacht worden sind, meine Eltern und die viele, viele Millionen Menschen, die können nicht mehr reden.
Ja, da hören wir die Frau Sepeshi, die erzählt dann auch darüber, dass sie ausgerechnet in Deutschland gelandet ist. Das ist ja auch was Besonderes und was auch viele Holocaust-Unterlebende untereinander vielleicht gar nicht so einig sind, ob das, also zumindest was umstritten ist, ins Land der Täter zurückzukehren. Was hast du darüber erfahren? Waren die sich da einig oder war das vielleicht sogar, hätte ja auch Konflikte mit sich bringen können?
Ja, Konflikt ist zu viel gesagt, aber das war einer der Unterschiede, die sie wirklich besprochen haben in ihren Lebensläufen. Also bei vielen haben sie ähnliche Eindrücke und Erfahrungen gehabt, eben zum Beispiel nicht drüber reden zu wollen und das irgendwie eher so ein bisschen abkapseln zu wollen und so. Aber in dem Punkt, da hat Giselle in Jerusalem gleich gefragt, wie sind Sie denn in Deutschland gelandet und wie war das denn da für Sie? Und dann hat Eva eben erzählt, ja, das war aus beruflichen Gründen des Mannes, aber auch sie hatte Angst, nach Deutschland zu gehen. Sie wollte gar nicht mit, es sollte nur für 2 Jahre sein und nur durch den niedergeschlagenen Volksaufstand in Ungarn ist sie dann doch da geblieben, hat dann Asyl in Deutschland bekommen und daraus ist es quasi eine Lebenszeit geworden. Und dann zeigte sich wieder, okay, das sind die Unterschiede. Das konnte Giselle nicht nachvollziehen, wie man nach Deutschland gehen kann. Aber die Gemeinsamkeiten zeigten sich auch, weil Eva sagte, aber ich hatte Angst. Also wenn mir da ein Mann mit Hund und der Stiefel anhatte, entgegengekommen ist, auf dem Gehweg habe ich die Straßenseite gewechselt. Und ich habe meiner Tochter, bis sie 7 war, nicht verraten, dass wir eine jüdische Familie sind. Das Kind wusste nicht, dass es jüdisch ist. Und da ist Giselle, die in einer orthodoxen Familie aufgewachsen ist, schon hellhörig geworden und hat gesagt, okay, ich kann das verstehen, aber das hätte ich mir für mich nicht vorstellen können. Also ihr war Religion immer wichtig. Auch im Lager hat sie sich daran geklammert und hat auf Gott vertraut sozusagen. Und hat dann danach auch immer gesagt, sie wollte eigentlich immer unter Juden leben und war dann auch sehr froh, dass sie gemeinsam mit den Kindern nach Israel auswandern konnte Anfang der 90er Jahre.
Jetzt nach diesen langen Arbeiten, Steven, was hast du das Gefühl, du hast gesprochen von einem Experiment mit offenem Ausgang. Wie ist denn für dich der Ausgang dieses Experiments? Wie bewertest du das heute?
Also es ist anders ausgegangen, als ich erwartet hatte. Wie gesagt, ich dachte, das größte Interesse gegenseitig wecken die verschiedenen Lebensläufe. Und wie war das für Sie in Amerika? Und wie ist das mit den Enkeln, die in Deutschland aufwachsen? Urenkel inzwischen auch schon. Und so, das kam aber nur im Rahmen der ganzen Zeit nur kurz vor. Und es ging doch viel mehr, als ich dachte, in die Zeit der Kindheit, in den wachsenden Antisemitismus und in die Zeit im Lager. Und das ist schon das, was für mich das Gespräch jetzt auch in der Form leistet, wie wir das jetzt schriftlich auch dokumentiert haben. Diese ganze Zeitgeschichte, das immer noch das Entsetzen darüber, wie schnell aus Nachbarn dann Täter wurden, das war auch bei beiden so. Und immer noch die tiefe Wunde, die das immer noch auslöst, dass die Mutter zum Beispiel von Eva da vergast worden ist. Und auch Giselle hat mich im bilateralen Telefonat dann im Nachgespräch, also wirklich nochmal bestimmt eine halbe Stunde lang immer wieder gefragt, wie erklären Sie sich das, wie konnte es dazu kommen und so. Ne? Dann bin ich natürlich als Deutscher und als Nachgeborener auch sprachlos. Und das wird alles in dem Gespräch meines Erachtens lebendig und auch wie komplex diese ganze Lage während des Holocausts gewesen ist. Ne? Weil, wie gesagt, da sind die Ungarn auch als Täter aktiv gewesen. Im Lager waren slowakische Aufseherinnen, die die auch sadistisch behandelt haben und so. Und natürlich aber alles auf Befehl der Deutschen. Und trotzdem ist sie bereit, nach Deutschland zu gehen und so. Also das ist also sehr viel in zwar zwei ganzen Zeitungsseiten, aber gemessen daran, wie viel Zeitgeschichte drinsteckt, dann doch sehr komprimiert.
Nun fragt man sich natürlich, was hat das auch für die beiden bedeutet? Also was hat das für Frau Sepeschi bedeutet und was für Frau Zsikovics? Wir haben jetzt zugeschaltet Eva Sepeschi. Guten Tag, hallo, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Genau, Sie haben jetzt das über sich ergehen lassen, dieses Projekt von dem Kollegen Steven Geier, und haben sich stundenlang zusammengeschaltet mit einer weiteren Holocaust-Überlebenden und haben über ihre Erfahrungen und über ihr Leben berichtet. Was bedeutet das für Sie? War das für Sie anstrengend? War das für Sie vielleicht sogar wohltuend? Wie haben Sie das empfunden, dieses Projekt?
Ich habe dieses Projekt empfunden, also es ist ein wunderbares Projekt, muss ich jetzt schon sagen, nachträglich. Es war für mich sehr bewegend und sehr emotional. Aber sehr, wirklich. Das Gefühl haben jetzt, denn ich habe lange, genauso wie Giselle, haben wir lange nicht gesprochen, haben wir alles verdrängt. Also ich spreche es von mir, ich habe alles verdrängt. Ich wollte nicht mal mit meinen Kindern, mit meinem Mann darüber sprechen. Sie wussten es, ich war in Auschwitz. Ich habe verloren meine Eltern, mein kleiner Bruder. Aber die wussten auch, dass ich darüber nicht sprechen möchte. Mhm. Und jetzt ist ein paar Jahre, also die Zeit gekommen, wo ich darüber spreche. Und es erleichtert. Ich muss darüber sprechen sogar. Und es war sehr schön. Mit Giselle haben wir uns sehr gut ausgetauscht. Haben wir von unserer erstmal unsere schöne Kindheit und dann der schwierige Kindheit, was wir beide erlebt hatten, was nicht so schön war. Dann hatten wir die grausame und schlechte Zeit, was wir beide erlebt haben, weil sie kam aus Ungarn, das hat mich schon sehr bewegt, jemand sprechen, die auch von dort kommt. Wir haben uns sehr gut ausgetauscht und das hat wirklich gut getan. Das werde ich nicht vergessen. Wir haben von den schlimmen Sachen gesprochen. Aber am Ende haben wir uns so irgendwie, das Gefühl hat mir Giselle auch gegeben, sie wollte mich umarmen und ich wollte sie auch umarmen. Ich habe ihr versprochen, ich werde anrufen. Das habe ich auch getan. Und wir haben gesprochen, haben wieder angefangen zu sprechen, die schlimmen Sachen, weil Auschwitz war. Die Hunger, die Zählappelle und alles, was uns bewegt hat. Und am Ende aber haben wir von den schönen Sachen gesprochen, von unseren Enkelkindern, Urenkelkindern. Und sogar Giselle hat mich gefragt, Giselle hat erzählt, dass ihre Enkelin wird jetzt bald heiraten. Und ich habe ihr erzählt, dass mein Enkelsohn studiert Psychologie in Berlin. Mhm. Und das ist für mich sehr, weil ich finde das sehr, sehr wichtig. Und auch von unserer Zukunft, dann haben wir angefangen wieder, als wir gesagt haben, das war nicht und wie war das, da haben wir gesagt, jetzt fangen wir wieder an. Wir sollen von Zukunft und von Freude haben von unseren Enkelkindern. Und wir werden wieder sprechen, telefonisch, und wenn das erlaubt, irgendwann dann der Coronavirus, dann vielleicht werden wir uns treffen. Das wäre uns beide ein Wunsch.
Das klingt so, als hätten Sie sich da gefunden, sozusagen. Hatten Sie im Vorfeld Angst vor der Begegnung, weil Sie ja gar nicht wussten, also zum einen wussten Sie nicht, wie gut kann man darüber reden, aber Sie kannten ja auch diese Giselle, die Personen gar nicht. Es hätte ja auch vielleicht einfach nicht funktionieren können. Hatten Sie da Befürchtungen oder haben Sie gesagt, das wird schon klappen? Wir haben so eine gemeinsame Erfahrung, dass wir da schon zusammen reden können.
Nein, erst habe ich schon Befürchtungen, weil die Wunde wird immer aufgerissen. Und wenn ich denke, ach ja, und so, dann denke ich wieder, diese Wunde reißt auf und das, da hat man irgendwie eine Angst. Aber dann, als wir gesprochen haben, weil es war lange, 2 Stunden oder so, 3 Stunden haben wir gesprochen erstmal. Und dann habe ich immer gefühlt, wir sind sehr nah zueinander. Das war ein schönes Gefühl.
In dem Gespräch, was ich, wo ich die Abschrift gelesen habe in Teilen, da berichten Sie beide, dass es eine Art Scham gab, ganz lange darüber zu reden. Also dass Ihnen das vielleicht peinlich war, Ihre Erfahrung. Was ist das für ein Gefühl, dass Sie so lange hat nicht sprechen lassen über diese Erfahrung, wo Sie doch am wenigsten Schuldgefühle dafür haben müssten, sondern alle anderen, die da mörderisch beteiligt waren?
Ich konnte lange darüber nicht sprechen, genauso wie Giselle. Ich habe verdrängt und das war wirklich ein Schamgefühl. Also ich wollte nicht belasten meine Kinder, meine Familie damit, wie wir erniedrigt worden sind und gequält worden sind und nackt ausziehen. Und also ich habe verdrängt, ich habe gedacht, das wird gehen. Und es ging auch lange, viele Jahre. Aber irgendwann kommt es hoch und da kann man nicht mehr zurückhalten. Und das ist passiert dann schon 1995, wo ich eingeladen war nach Auschwitz und ich wollte darüber nicht mal hören. Aber das ist das. Dann habe ich angefangen, darüber sprechen und aufzuschreiben.
Nun sind Sie als Zeitzeugen auch hier bei uns, aber auch in Schulen unterwegs. Haben Sie das Gefühl, wenn Sie auf Schüler treffen, dass Sie dazu jetzt, also dass Ihnen das auch, dass das vielleicht auch der Gesellschaft hilft, wenn man sowas hört und weiß, was passieren kann, wenn man nicht aufpasst?
Ja, ich glaube schon, dass es hilft. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Jugendlichen. Sie haben mir sogar Briefe geschrieben, dass sie möchten werden Zeugen für die Zeitzeugen und weitergeben. Und wirklich tolle Jugend habe ich kennengelernt in Schulen. Und es ist meine Aufgabe, meine Pflicht, und ich spüre das die letzte Zeit, das zu vermitteln, weil leider die vielen ermordeten, unschuldigen Menschen mit meinem Mutter, Bruder und Vater und meiner Familie, Onkel und Omas, Opas, sind stumm gemacht worden sind und können nicht mehr darüber berichten, darüber sprechen. Und das fühle ich, dass es meine Aufgabe ist.
Sie haben das gerade so angesprochen, dass da so, dass Sie selber ein Gefühl der Scham haben, auch wahrscheinlich der Wut auf diese ganzen Sachen. Haben Sie heute ein Stück, spüren Sie sowas wie Versöhnung mit der Welt oder ist das weit weg?
Ja, Versöhnung kann man nicht sagen. Ich sage immer, ich kann das nie vergessen. Ich habe auch eine Wut, aber ich kann mich hassen. Das kann ich nicht. Ich habe zu viel Liebe von meiner Mutter, als ich ganz klein war, bekommen. Und dieser Wort Hass kann ich nicht. Aber vergessen kann man das auch nicht. Und ich weiß, dass es die Jugend, ich hoffe, dass sie anders wird, dass sie entgegentreten wird, wenn sie Ungerechtigkeiten erfährt oder Mobbing. Und deswegen lohnt sich das, dass ich das mache.
Der Steven sagte gerade, es sei für ihn ein Experiment mit offenem Ausgang gewesen, weil er als Journalist eigentlich gewohnt ist, die Fragen zu stellen. Und diesmal wollte er bewusst nicht die Fragen stellen, sondern die sollten sie sich gegenseitig stellen. Denken Sie, das hat funktioniert? Hat das Experiment für Sie geklappt?
Ja, sehr gut sogar. Das ist was Neues für mich, aber ich finde, es ist ein wunderbares Projekt. Es ist gut.
Frau Serpeschi, ich bedanke mich bei Ihnen. Das ist sehr schön. Wir wollen zum Abschluss noch einmal in dieses Gespräch reinhören. Sie haben das gerade schon angesprochen. Sie haben in diesem Gespräch schon gesagt, Sie würden gerne auch danach noch weiter telefonieren mit Giselle und diesen Kontakt aufrechterhalten. Und wir hören noch mal in eine Szene rein zum Abschluss. Da geht es darum, da sprechen Sie über gemeinsame Essenserfahrungen und was die mit Ihren Auschwitz-Erlebnissen zu tun haben. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich bei Ihnen und auch bei Steven, dass Sie das hier möglich gemacht haben, dass wir nochmal gemeinsam zusammen reden und wünsche Ihnen alles, alles Gute und ein langes Leben.
Vielen, vielen Dank. Giselle, sind Sie geimpft worden für Corona?
Ich habe, wir sind alle.
Ich weiß.
Jetzt, of course. Aber Sonntag haben wir einen Fest in Jerusalem.
Nicht allein.
Und ich habe 16 Leute beim Tisch.
Schön.
Verschiedene ungarische Essen. Tötet Kapusta.
Tötet Kapusta, nicht tötet Paprika, tötet Kapusta. Gefüllte Kraut, ja.
Nyelvet, ették maguk? Marha nyelvet.
A nyelvem. Ob du Rinderzunge isst?
Ja, esse ich alles. Seit Auschwitz, ich bin nicht wählerisch, esse ich alles.
Man hat uns nicht lassen wählen. Ich kann Ihnen meine Telefon geben.
Das ist gut.
Und Sie können mich anrufen, ich kann Sie anrufen.
Ja, das ist sehr gut.
Normal sprechen.
Ja, und über unsere Kinder und Enkelkinder und Urenkelkinder, weil wir müssen auch etwas Freude haben und nicht immer, obwohl das können wir nie ablegen, ist jeden Tag präsent und es tut immer weh. Deswegen, ich glaube, wir werden viel andere, fröhlichere Sachen sprechen. Schöne Sachen von den Kindern und Zukunft.